Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Manchmal ist Geschichte wie so ein Phantomschmerz. Das konnte man jetzt neulich wieder sehen in Charlottesville in Virginia, in den Südstaaten der USA.
Determined to take our country back. We're going to fulfill the promises of Donald Trump. That's what we believed in. That's why we voted for Donald Trump. Because he said he's going to take our country back. And that's what we got to do.
Einer der Demonstranten in Charlottesville, ein Trump-Supporter, der sich sein Land zurückerkämpfen will. Wovon spricht er da eigentlich, wenn er meint, er will sein Land zurück? Das versteht man vielleicht besser, wenn man sich anschaut, worum es in Charlottesville genau ging. Eine Statue sollte nämlich abgerissen werden. Eine Statue von General Robert F. Lee, ein General der Südstaatenarmeen im amerikanischen Bürgerkrieg. Da kämpften Nord und Süd gegeneinander. Nicht nur, aber vor allem wegen der Abschaffung der Sklaverei. Der Süden hat diesen Krieg verloren und bekanntermaßen wurde die Sklaverei abgeschafft. Die Überlegenheit der Weißen gegenüber den Schwarzen war zumindest per Gesetz beschnitten worden. Und das alles sitzt noch tief im Süden, eigentlich im ganzen Land. Und Leute wie der Kerl am Anfang leiden auch 2017 noch unter Phantomschmerzen und bekämpfen diesen Phantomschmerz mit Fackeln, Fahnen und ja auch mit Hakenkreuzen auf den Straßen bis hin zu dem Punkt, als ein junger Mann, 20 Jahre alt, in eine Gruppe Gegendemonstranten fährt mit seinem Auto und dabei die 32-jährige Heather Heyer umbrachte. Was will die amerikanische Rechte? Wer ist sie? Wo kommt sie her? Und wo steht sie heute? Eine Stunde History.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo mein Lieber.
Sei gegrüßt.
Matthias, Polizeigewalt, Gewalt gegen Schwarze, struktureller Rassismus, so kann man das vielleicht auch nennen. Das ist nichts Neues in den USA, wie sich Weiß über Schwarz stellt. Darüber haben wir ja auch schon mal eine ganze eine Stunde History gemacht. Und trotzdem war das, was wir in Charlottesville sehen mussten, doch irgendwie hart anzusehen.
Ja, es war sehr hart und es ist irgendwie auch größer und ein bisschen militanter, als man das vielleicht so von außen bisher betrachtet gesehen hat. Ganz grob kann man drei Gruppierungen, wenn man so will, ausmachen. Das sind Radikale mit angeblich christlicher Prägung und christlicher Motivation. Dann gibt es regelrechte Neonazis und schließlich Leute, die dem sogenannten Dritten Weg anhängen. Also jene, die einen angeblich nationalen Sozialismus propagieren und dabei gegen das Großkapital genauso wettern wie gegen Juden und Ausländer, die ihre Heimat angeblich überfremden würden.
Das Besondere in Charlottesville war ja, dass nun aber mal alle diese Gruppen tatsächlich zusammenkamen unter dem Motto Unite the Right, vereinigt die Rechte, alle rechten Strömungen gemeinsam. Was für ein Land und was für Vereinigte Staaten erträumen die sich eigentlich?
Ja, genau von denen sprechen wir, aber das ist in unseren Augen ziemlich diffus, was die sich so vorstellen. Sie verharmlosen den Holocaust, sie bejahen ihn teilweise sogar als richtig, gleichzeitig propagieren sie die biologische und manchmal auch biblische Ungleichheit der Rassen. Dabei stammen dann Juden direkt vom Satan ab. Sie werden vielfach als Hauptfeind und als Wurzel allen Übels diffamiert. Die USA sehen sie unterwandert und regiert von der, wie sie es selbst nennen, zionistisch besetzten Regierung. Sie stellen einen arischen Führerstaat dagegen, der von Arbeitern und Soldaten beherrscht wird. Und sie wollen so etwas wie eine weiße Revolution, die mit allen von ihnen als schädlich ausgemachten Einflüssen radikal und endgültig Schluss macht und einen reinrassig weißen amerikanischen Staat schafft, in dem Schwarze und Juden, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle spielen.
Das klingt doch irgendwie alles sehr verdächtig nach dem Programm der NSDAP. Das klingt eigentlich nach Nationalsozialismus und das klingt eigentlich nach Nazis.
Ja, genau. Da kann man wirklich nur einen Punkt hintermachen und noch ein Ausrufezeichen. Manche Gruppen haben das Hakenkreuz als Symbol sogar übernommen oder andere kleiden sich wie SA- und SS-Männer. Der langjährige Führer und Gründer der amerikanischen Nazi-Partei, George Lincoln Rockwell, der war ein glühender NSDAP-Verehrer, der Symbolik, Programm und Verhaltensweisen sogar von Hitler und anderen Nazi-Größen regelrecht übernommen hat. Das alles wäre bei uns in Europa, in Deutschland zumal verboten. In den USA ist es ganz anders. Da ist im ersten Verfassungszusatz festgelegt, dass die Freedom of Speech nicht eingeschränkt werden darf. Also Meinungsfreiheit steht über allem und das wird von den Gerichten bisher jedenfalls auch vehement verteidigt.
George Lincoln Rockwell, Gründer der amerikanischen Nazi-Partei. Der Name ist jetzt gerade bei Matthias schon gefallen. Den schauen wir uns gleich mal genauer an.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
The American Nazi Party. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Eine amerikanische Nazi-Partei. Die gab es, nee, die gibt es sogar tatsächlich heute noch in den Vereinigten Staaten. Und sie ist zurückzuführen auf einen Mann, den wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen, nämlich auf George Lincoln Rockwell.
I should now like to present the commander of the National Socialist White People's Party, George Lincoln Rockwell. Thank you.
George Lincoln Rockwell, der Commander.
We can have our country once again free. We can have it once again white. We can have it once again Christian. And above all,
George Lincoln Rockwell, geboren 9. März 1918 in Bloomington, Illinois. Gestorben am 25. August 1967 auf offener Straße. Erschossen.
A Christian American Republic that every American can be proud of. I thank you all very much.
Philosophiestudent ohne Abschluss. Navy-Soldat im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Soldatenausbilder für den Koreakrieg. Herausgeber einer Zeitschrift für die Ehefrauen von Soldaten. Mehrfacher Gefängnisinsasse, Holocaustleugner. Und, ach ja, Gründer der American Nazi Party.
Mr. Rockwell, you are a Nazi, aren't you?
I am.
You are a Nazi, aren't you? You are a Nazi, aren't you? You are a Nazi, aren't you?
Anhänger der rechtsextremen Christian Identity Bewegung lehnt Gleichheit ab. Lektüre: Common Sense, ein zweimal im Monat erscheinendes antisemitisches Magazin. Die Protokolle der Weisen von Zion, Adolf Hitlers Mein Kampf.
We are not out to liquidate the Jews. We are out to liquidate communist traitors. Unfortunately, too many Jewish atheists, not religious Jews, but too many religious atheist Jews are mixed up in communism. That's our only concern with the Jews.
In seiner Biografie erzählt Rockwell, jemand habe ihm eine Hakenkreuzflagge geschickt. Mit dieser Flagge habe er einen Schrein errichtet. Drei Kerzen, ein Bild von Hitler in der Mitte. Da habe er ein spirituelles Erlebnis gehabt und habe spontan Heil Hitler gerufen.
Everybody knows that I believe in Adolf Hitler. I think he was a good man. I believe in Adolf Hitler. 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 I believe in Adolf Hitler.
Rockwell bediente sich für seine 1959 gegründete Partei ausgiebig bei der NSDAP, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Aber sie führt ein Nischendasein. Rockwell nimmt erfolglos an einer Gouverneurs- und an einer Präsidentschaftswahl teil.
3. November 1964. Präsidentschaftswahl in den USA. George Lincoln Rockwell. 212 Stimmen.
Aber bekannt wird der American Hitler trotzdem durch regelmäßige Kundgebungen zwischen Capitol und Washington Monument, auf denen seine Anhänger in Uniform und Hakenkreuzbinde marschieren.
The blacks vote black, the Jews vote Jewish. Only the white people are stupid enough to divide themselves and cancel each other out into little Republican and Democrat teams, and you gotta cut it out. If they vote black and they vote Jewish, you gotta vote white, which is why I preach white power. When you stand together, the majority is supposed to rule in this country and the majority is white and Christian.
White Power, den Slogan soll er selbst erfunden haben. Der Höhepunkt seiner Berühmtheit, ein Interview mit dem Journalisten Alex Haley, einem Schwarzen. Rockwell hatte darauf bestanden, von keinem Juden interviewt zu werden. Dass stattdessen ein Schwarzer kommt, hatte er nicht erwartet.
Rockwell, Doppelpunkt. Ich sehe, Sie sind schwarz. Es ist nichts Persönliches, aber ich vertrage mich nicht mit eurer Art. Wir nennen eure Rasse Nigger. Haley, Doppelpunkt. Man hat mich schon oft Nigger genannt. Commander, aber dies ist das erste Mal, dass ich dafür bezahlt werde. Fangen wir an. Was haben Sie gegen uns Nigger? Rockwell, Doppelpunkt. Wir sprechen von Niggern. Das sind ohne Zweifel im Grunde Tiere.
Später kommt es zu einer ungewöhnlichen Nähe zwischen der American Nazi Party und der Nation of Islam. Auf beiden Seiten herrscht Rassismus vor. Rockwell schreibt in seiner Parteizeitschrift Rockwell Report über den Führer der Nation of Islam.
Elijah Muhammad weiß, dass die Mischung der Rassen eine jüdische Verschwörung ist. Ich habe mit den muslimischen Anführern gesprochen und bin sicher, dass ein Plan für die Rassentrennung gefunden werden kann, der alle Seiten zufriedenstellt, mit Ausnahme der jüdisch-kommunistischen Agitatoren.
Ausnahme der jüdisch-kommunistischen Agitatoren.
25. August 1967. George Lincoln Rockwell wird erschossen. Vor einer Wäscherei, wo er regelmäßig seine Uniform waschen ließ. Der Täter, John Pertler, ein ehemaliges Parteimitglied der American Nazi Party.
Noch ein Skandal. Diesmal als Toter. Rockwells Militärbegräbnis mit allen Ehren wird gestoppt. Mehrere seiner Anhänger tauchen mit Nazi-Symbolen bei der Zeremonie auf, weswegen die Partei ihren toten Commander letztlich verbrennen lässt.
Benedikt Schulz hat uns eine obskure Figur der amerikanischen Geschichte vorgestellt, nämlich niemand anderen als George Lincoln Rockwell hier in Eine Stunde History. Von einem waschechten Nazi haben wir hier eben gehört in Eine Stunde History, George Lincoln Rockwell. Der Name verrät es schon, kein Nazi aus Deutschland, sondern einer aus den USA. Deutschlandfunk Nova hier. Der Nationalsozialismus als Ideologie, das Rechtsextreme als politische Strömung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das wollen wir jetzt mit Martin Thunert besprechen vom Heidelberg Center for American Studies. Grüße Sie, Herr Thunert.
Ja, schönen guten Tag.
Es ist doch irgendwie verrückt, oder? Wie konnte der Nationalsozialismus rüberschwappen in das Land, das ihn, wenn auch nicht allein, ja im Grunde besiegt hat? Seit wann gab es Nazis in den USA?
Also natürlich gab es, ähnlich wie in Europa, auch in den USA, in den 20er Jahren faschistische Strömungen und dann auch solche, die eben das, was Adolf Hitler in Deutschland in den 30er Jahren gemacht hat, zunächst bewundert haben. Das heißt nicht, dass sie alles bewundert haben, was er dann später im Krieg gemacht hat, inklusive den Holocaust. Aber es gab ganz berühmte Bewunderer, etwa Henry Ford hat Hitler bewundert. Und es gab sehr viele Amerikaner, wie auch in England, es in der Elite Leute gab, die der Meinung waren, die Amerikaner sollen sich mit Hitler arrangieren, statt in den Krieg einzutreten.
Das heißt, wir haben da so etwas wie ideologische Sympathisanten und Sympathien. Aber gab es denn auch die waschechten Nazis, wie ich es eben ausgesprochen habe?
Also die waschechten Nazis, die Neonazis, da haben Sie ja eben einen schon vorgestellt, die gibt es. Es gibt praktisch auch die NSDAP-Auslandsorganisation in Lincoln, Nebraska. Es gibt ein paar andere Gruppen, die auch explizit das Wort Nazi im Titel führen. Und im Gegensatz zu Deutschland ist in den USA eben auch die Zur Schaustellung dieser Symbole erlaubt. Denn die USA haben eine sehr dominierenden Verständnis von Ausdrucks- und Rede- und Meinungsfreiheit, sodass die Zur Schaustellung und auch die Veröffentlichung von Schriften, Nazi-Schriften im Gegensatz zu uns nicht verboten ist. Die meisten Amerikaner, die sich wirklich als Nazis, als Hitler-Bewunderer, als Faschismus-Bewunderer geben, die tragen das auch wirklich stolz im Titel. Manchmal wird auch der Titel geändert und da steht drin Aria-Organisation oder ähnliches, aber das sind dann auch Neonazis.
Aber wo Sie es schon ansprechen, es gibt ja eben auch die American Nazi Party, der eben auch der Herr Rockwell angehörte, die sogar vor wenigen Jahren neu gegründet wurde. Die gibt es heute also auch immer noch mit funktionierender Website und so, habe ich mir mal alles angeschaut. Genau. Sind die ernst zu nehmen?
Ich denke nicht, dass sie in irgendeiner Form durch politische Wahlen oder ähnliche eine Bedrohung darstellen. Aber sie sind natürlich gewaltbereit und sie verbreiten diese Ideologie dann auch, weil sie eben erlaubt ist, auch bei jungen Leuten. Wir hatten einige, wenn Sie sich erinnern, vielleicht 1999 gab es das eines der ersten großen Schulmassaker in den USA, Columbine High School. Michael Moore hat daraus einen Film gemacht.
Berühmter Film, absolut, ja.
Genau. Und die beiden jungen Täter, die waren von so einem Nazi-Kult angesteckt. Das ist dann bei Jugendlichen oft kombiniert mit Satanismus. Also von daher, wie gesagt, die Gewaltbereitschaft oder das Anstecken von Gewaltbereitschaft, das halte ich für die Gefahr. Nicht so sehr, dass sie politisch bei Wahlen irgendetwas erzeugen.
Wenn Sie jetzt aber von Gewaltbereitschaft sprechen, was hat die Nazi-Bewegung, was hat die rechtsextreme Bewegung mit den Leuten in Charlottesville zu tun, die wir da auf den Straßen gesehen haben?
Also in Charlottesville war das ja ein Versuch, diese verschiedenen Strömungen auf der extremen Rechten zu vereinigen, und zwar hinter den Symbolen, dass man eben diese Südstaaten-Soldatenstatuen nicht abbauen sollte. Und die haben sich daran sozusagen beteiligt, zusammen mit dem Klan, zusammen mit Gruppen, die man als White Supremacists bezeichnen kann. Und auch als White Nationalist. White Supremacists sind nicht unbedingt Nazis in dem Sinne, dass sie andere ausrotten wollen, sondern dass sie eher die weiße Rasse natürlich für überlegen halten. Da gibt es Parallelen, aber sie sind nicht unbedingt solche, die Hitler offen befürworten.
Ist das aus Ihrer Sicht deckungsgleich mit dem, was man ja so gemeinhin auch manchmal Alt-Right-Bewegung nennt?
Die Alt-Right-Bewegung versucht ja eher Ideen, die ich eher als weißen Nationalismus bezeichnen würde, sozusagen in der breiteren Gesellschaft schmackhaft und hoffähig zu machen. Und der weiße Nationalismus versteht man weniger, dass die weiße Rasse für überlegen halten, sondern sie sagen, auf die Weißen wird nicht mehr gehört. Die Weißen haben es in den USA schwer, weil es lauter Minderheitenförderung gibt, weil es Genderförderung gibt, weil die Homosexuellen, die LGBT-Community gefördert wird. Und die sehen sich als Opfer moderner Entwicklungen und wollen diese Entwicklungen anhalten oder zurückdrehen. Die wollen natürlich, ähnlich wie das die Identitären oder so bei uns machen, sich in der Gesamtbevölkerung etwas gemäßigter geben und dann bestimmte Ideen von Ethnopluralismus, also von einer Gesellschaft, in der die Hautfarben und die Rassen sich nicht allzu sehr vermischen sollen, publik zu machen. Aber das, glaube ich, ist schon etwas getrennt von Hitler-Bewunderern und Holocaust-Leugnern.
Weil Sie aber schon gesagt haben, es gibt politische Gruppen oder es gibt Gruppen, die politisch gefährlicher werden könnten, als dass es eher von wirklich physischer Gewalt auszugehen ist bei Ihnen. Ist das diese Alt-Right-Bewegung und vielleicht kann man direkt zugespitzt fragen, ist die schon im Weißen Haus angekommen?
Die Leute fühlen sich übersehen und Trump, glaube ich, wenn er zu einigen dieser Gruppen Sympathien hat, sind es die weißen Nationalisten, man darf nicht vergessen, er hat diese Birther-Bewegung, die bestritten hat, dass Obama in den USA geboren ist, hat er angeführt 2012 und er hat ja auch genau diese Leute angesprochen, die sich von den Globalisten, wie man es nennt, von den Kräften, die international ausgerichtet sind, die die USA noch weiter multikulturalisieren wollen, fühlen sich übersehen, übergangen und in ihren Anliegen nicht gehört. Und von daher würde ich sagen, in der Tat gibt es Bezüge zu Leuten auch vielleicht in Trumps Umfeld, die mussten jetzt zum Teil allerdings gehen, Bannon oder Gorka, die mit dem weißen Nationalismus in gewisser Weise sympathieren. Bannon selber hat gesagt, die Neonazis und die Gewalttätigen und die Clansleute, das sind Clowns, die haben keine Mehrheit, aber mit unseren Themen einen ökonomischen Nationalismus, der Grenzen sowohl für Waren, aber auch für Menschen eher wieder schließen will, eher wieder kontrollieren will. Da hat Trump ganz klar Bezüge und es sind die Leute, glaube ich, die vielleicht vorher auch nicht gewählt haben, vielleicht auch Demokraten gewählt haben, die ihn mit ins Weiße Haus gebracht haben und die will er auch nicht verprellen und deswegen ist er in seinen Äußerungen, was eben die rechte Gewalt auch angeht, a. vorsichtig und b. relativiert das, indem er sagt, die linke Gewalt ist genauso schlimm.
Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies bei uns in Eine Stunde History. Besten Dank, Herr Thunert.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Nazis made in USA. Über die haben wir eben schon gesprochen. Da gibt es aber auch eine Gruppe, die unbedingt noch Erwähnung finden muss, heute in unserer Eine Stunde History. Eine Gruppe, die zwar ohne Hakenkreuze auskommt, dafür allerdings das brennende Kreuz der christlichen Kirche vor sich herträgt und dazu noch diese weißen Kutten und Kapuzen auf dem Kopf, die leider schon beinahe ikonisch geworden sind, muss man fast sagen. Der Ku Klux Klan. Und über diesen Ku Klux Klan hat Journalist Frederik Obermeier ein Buch geschrieben. Jetzt ist er bei uns zu Gast in der Sendung. Hallo Frederik.
Hallo, hi.
Das ist ja schon allein interessant, wenn man sich mal anschaut, wann der Ku Klux Klan gegründet wurde. Das war nämlich kein anderes Jahr als 1865, also das Jahr, in dem in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde. Das, behaupte ich, kann kein Zufall sein.
So ist es. Die Gründung des Ku Klux Klan geht auf mehrere Soldaten der unterlegenen Südstaatenarmee zurück, die sich nicht damit abfinden wollten, dass Schwarze, die sie davor vor allem als Sklaven gehalten haben, dass die jetzt plötzlich Rechte bekommen, dass die gleichberechtigt werden, dass die auch zum Beispiel als Sheriff oder Richter theoretisch zumindest arbeiten könnten und nicht mehr sie der überlegene Teil der Bevölkerung sind. Sie wollten die alte Ordnung zurück und sie wollten eben nicht akzeptieren, dass sie jetzt durch ihre Niederlage im Krieg plötzlich dunkelhäutige Rechte kriegen und mehr Rechte und gleichberechtigt sind. Deswegen haben sie dann ihren Geheimbund gegründet und haben angefangen, dass sie auf maskierten Pferden und sie selbst dann auch maskiert durch die Gegend geritten sind und versucht haben, Schwarze zu erschrecken in der Nacht, dass sie so quasi dann so gemurmelt haben und geschrien haben, Wir sind die Geister der Südstaatenarmee und wir kommen jetzt, um euch zu holen. Und mit diesem Erschrecken, was sich ja irgendwie so ein bisschen wie so sehr harmlos, naiv, dümmlich auch ein bisschen anhört, dabei blieb es nicht. Der Ku Klux Klan hat sich nicht darauf beschränkt, ausschließlich Jagd auf Dunkelhäutige zu machen, sondern er hat schon bald auch Jagd auf Juden gemacht, auch auf Weiße, die sich für mehr Rechte ihrer dunkelhäutigen Mitbürger eingesetzt haben.
Jetzt wissen wir also, woher diese Kutten und auch diese Masken kommen. Woher kamen denn dann aber auch die flammenden Kreuze? Weil diese ganze Ästhetik, das wird ja irgendwie so wie durchgeknallte Kreuzritter-Mönche. Wo kommt das her?
Anfangs hatte der Ku Klux Klan mit brennenden Kreuzen gar nicht so viel am Hut. Sie hatten was mit ihren weißen Masken am Hut. Aber die brennenden Kreuze kamen eigentlich erst durch einen Film zum Ku Klux Klan, nämlich einen Film, der Birth of a Nation hieß. Da ging es jetzt vereinfacht gesagt darum, dass quasi der Ku Klux Klan eine weiße Frau, die von einer Horde Schwarzer bedroht wird, gerettet hat. Und darin kamen die brennenden Kreuze vor.
Im 19. Jahrhundert, da wollte der Ku Klux Klan die jetzt freie schwarze Bevölkerung terrorisieren, sogar morden und lynchen, irgendwie in Angst und Schrecken versetzen. Haben sich diese Ziele des Ku Klux Klans irgendwie verändert, erweitert oder was will der Ku Klux Klan heute?
Er vertritt eine sehr, sehr rassistische Weltanschauung und ist dagegen, dass Schwarze quasi gleiche Rechte in Amerika haben. In Amerika gibt es sehr, sehr viele Gesetze, die auch Fehler der Vergangenheit wieder gut machen sollen und die Ungleichheit, die immer noch in Teilen einfach fortbesteht, quasi wieder aufwiegen will. Dass zum Beispiel gefördert wird, dass Schwarze an Universitäten kommen, dass sie bei der Jobwahl und Jobsuche nicht benachteiligt werden. Das sind alles Sachen, die der Ku Klux Klan bekämpft, gegen die er auch auf die Straße geht. Man muss auch sagen, es gibt natürlich auch immer noch wirkliche Gewalttaten, Mordversuche und auch Morde, die auf den Ku Klux Klan zurückgehen, wo auch wieder Schwarze das Ziel des Ku Klux Klan sind.
Und auch rund um die Ausschreitung in Charlottesville, unser Ausgangspunkt heute ja in der Sendung, hat man gesehen, dass der Ku Klux Klan wieder voll in Erscheinung getreten ist. Verschiedene US-Medien haben sogar Interviews mit ihren Anführern geführt. Könnte man sagen, der Ku Klux Klan ist heute stärker als in vergangenen Jahrzehnten?
Der Ku Klux Klan gewinnt gerade wieder an Stärke. Er ist noch nicht so stark, wie er schon mal war. Es gab Zeiten, wo von Millionen Mitgliedern in den USA die Rede war. So stark ist er derzeit nicht. Es wird von einigen tausend Mitgliedern ausgegangen. Aber man merkt schon, dass der Klan das Gefühl hat, Rückenwind zu bekommen. Rückenwind von einem Präsidenten, der sich auch durch eine Politik quasi hervortut, die auf Abschottung und Ausgrenzung auslegt, und einen Präsidenten, der auch sehr lange Zeit gebraucht hat, sich vom Ku Klux Klan abzugrenzen und es auch bis heute nicht wirklich getan hat. Und der Ku Klux Klan hat auch eine ganz klare Wahlempfehlung ausgegeben gehabt für Donald Trump. Frühere Präsidenten haben sich gegen sowas immer verwehrt. Donald Trump hat sehr, sehr zögerlich darauf reagiert und, glaube ich, hat er auch so ein bisschen gedacht, vermute ich zumindest, dass er da zumindest ein paar Wählerstimmen gewinnen kann.
Und dann nochmal geradezu zum Abschluss, Frederik. Da reibt sich der Ku Klux Klan die Hände über das, was im Weißen Haus passiert?
Ich glaube, er sieht zumindest sich ein bisschen bestärkt durch einen Präsidenten, wo es zumindest in der Weltanschauung, denke ich, eine gewisse Schnittmenge gibt, auch wenn ich Herrn Trump nicht unterstellen will, dass er zum Morden aufrufen würde. Aber man merkt ganz klar, der Ku Klux Klan sieht sich im Aufwind in den USA. Und man hat auch in Charlottesville gesehen, dass der Ku Klux Klan auch ganz klar dabei ist, wenn es zu Ausschreitungen kommt von Rassisten. Und ich denke schon, dass das etwas ist, wo man sehr genau hinschauen sollte und dass man das nicht so als etwas Vergangenes weglächeln sollte, sondern sich ganz klar sein sollte, der Ku Klux Klan ist auch heute noch aktiv, er ist gefährlich. Und man sollte auch wissen, er ist nicht nur in Amerika aktiv, er ist auch in Deutschland aktiv. Die Bundesregierung hat erst im vergangenen Jahr in einer Antwort auf eine Anfrage erklärt, dass sie von 4 aktiven Gruppen ausgeht. Es ist so, dass der Ku Klux Klan eigentlich seit den 1920er Jahren mit kurzen Unterbrechungen stets mit mindestens einer Gruppe in Deutschland aktiv war. Es gab schon Mordversuche des Ku Klux Klan und es gab auch schon mindestens einen Mord, den ein Ku Klux Klan-Mitglied ausgeübt hat. Es gab auch Polizisten, die im Ku Klux Klan Mitglied waren, und es gab sogar mindestens einen Verfassungsschützer, der den Ku Klux Klan gewarnt hat. Das ist was, was in Deutschland in meinen Augen noch nicht ausreichend beleuchtet wurde, vor allem seitens Politik und Behörden.
Gespenster des 19. Jahrhunderts im Jahr 2017 über den Ku Klux Klan, der Journalist Frederik Obermeier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke dir, Frederik.
Bitteschön.
Ist ein ziemlich fieses Bild der USA, das wir hier heute zeichnen in eine Stunde History, Deutschlandfunk Nova. Nazis, Neonazis und Kultisten, die auf den Straßen rumtollen und die eine weiße Rassenlehre von sich geben, so muss man das wohl nennen. Und eine ordentliche Dosis Antisemitismus ist auch gleich noch mit dabei. Ich kenne allerdings auch andere USA, die uns einige der besten Stückchen Kultur der Weltgeschichte gebracht haben, wo man zusammen Burger mampft und Basketball spielt und die Verschiedenheit einfach nur feiert. Matthias, bei mir im Studio, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Ausschnitte?
Naja, das ist ein rechter Ausschnitt, ein rechtsextremer Ausschnitt, den du jetzt beschrieben hast. Der ist bestimmt nicht klein und vor allem, er ist eben leider Gottes sehr radikal. Aber in Bezug zur Gesamtbevölkerung ist er vielleicht doch nur die Minderheit. Immerhin muss man bemerken, Donald Trump hat mit seinen merkwürdigen Äußerungen nach den Gewalttaten von Charlottesville unverhohlen Beifall von rechts außen bekommen. Und nicht wenige Radikale werden sich durch ihn ermutigt gefühlt haben und denken, dass er zumindest ein bisschen auf ihrer Seite steht. Die Gewalttäter und die, die ihnen zustimmen, sind nicht die Mehrheit in den USA, aber sie sind eine sehr, sehr lautstarke Minderheit und sie sind gleichzeitig belegt dafür, wie stark das Land gespalten ist.
dieses Land, das ganz nebenbei unmittelbar vor Donald Trump das erste Mal einen Schwarzen zum Präsident gewählt hat, Barack Obama. Ich meine, allein das zeigt doch schon die Spaltung der USA, wie gespalten das Land ist.
Ja, man hätte ja denken können, dass er das Land zusammenführt, aber wir wollen jetzt nicht die Präsidentschaft von Barack Obama analysieren. Aber die Spaltung des Landes ist in seinen beiden Amtszeiten jedenfalls nicht kleiner geworden. Heute sind die USA polarisiert in verschiedene Gruppierungen, die sich teilweise wirklich unversöhnlich gegenüberstehen. Alte und Junge, Südstaaten und Nordstaaten, Arme und Reiche, Angehörige unterschiedlicher Hautfarben, Ethnien und Religionen. Zwischen all diesen Gruppierungen brodelt es. Viele, die in diesen Konflikt einbezogen sind, haben Donald Trump gewählt und erwarten nun, dass er liefert, meint, löse meine Probleme. Das tut er natürlich nicht.
Wie geht das denn weiter in den USA?
Naja, den einen oder anderen Hinweis haben wir in dieser Sendung ja schon gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade alle Zeugen werden, wie eine Supermacht ihre Führungsrolle nicht nur moralisch, das ist sicher schon geschehen, sondern auch tatsächlich verliert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich derzeit viele Staats- und Regierungschefs überlegen, wie eine andere Weltordnung aussehen könnte, wie man sich ohne die Omnipräsenz der USA vielleicht organisieren könnte und wer in das Vakuum tritt, das die USA auf der Bühne der internationalen Politik derzeit offenbar hinterlassen wollen. Das ist in gewisser Weise riskant, birgt aber auch Chancen, wie immer. Aber ein Weiter-so kann ich mir angesichts der Ereignisse in den USA derzeit jedenfalls nicht vorstellen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Ein Weiter-so kann es nicht geben und das Land hat seine Rolle als Führungsmacht, also mindestens als moralische Führungsmacht, schon lange verloren. Das meinte Matthias hier eben in Eine Stunde History über die USA und vor allem nach den rechten Ausschreitungen in Charlottesville. Fragen wir doch mal Kollegen Markus Pindur, unseren US-Korrespondenten, was der dazu sagt. Hi Markus.
Guten Tag.
Sind die USA unter den Augen der Weltöffentlichkeit, muss man sagen, wir gucken ja alle ständig hin, langsam aber sicher abgedriftet nach rechts?
Also ich würde dieser Aussage des Kollegen überhaupt nicht zustimmen. Die Phänomene Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Autoritarismus sind hier natürlich auch vorhanden, haben aber in der gesamten Welt, also auch in Demokratien, einen Aufschwung genommen. Insofern ist das, was sich hier in den USA gezeigt hat, auch mit der Wahl Trumps, auch ein internationales Phänomen. Und dann muss man auch klarstellen, Trump wird zwar von der extremen Rechten unterstützt, aber weder die Wählerschaft Trumps noch seine derzeitige Regierung sind eben monolithisch rechtspopulistisch oder rechtsextrem. Es stimmt aber, dass Rechtsextremisten wie zum Beispiel David Duke, ein ehemaliger Ku Klux Klan-Mann aus Louisiana, oder Richard Spencer, ein sich intellektuell gebender Neonazi im Anzug, zur Wahl Donald Trumps aufgerufen haben. Und Trump wollte sich zunächst davon auch nicht distanzieren, mit der aberwitzigen Begründung, dass er David Duke nicht kenne. Aber David Duke ist so bekannt hier als Neonazi, dass ihm keiner das abgenommen hat. Und darüber hinaus stellte sich dann heraus, dass Trump Duke sogar persönlich begegnet ist. Also diese fehlende klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus ist dem Rechtspopulismus offensichtlich inhärent. Das kann man ja auch an der AfD in Deutschland beobachten.
Jetzt hast du aber natürlich auch schon Gruppen angesprochen gerade, wie zum Beispiel den Ku Klux Klan, über den wir heute in der Sendung auch schon gesprochen haben, die Alt-Right-Bewegung, White Supremacists, White Nationalists. Also es ist natürlich doch so, dass die USA ein Problem mit dem rechten Flügel haben, oder nicht?
Also das ist ganz klar. Sie haben dieses Problem, die rechtsextreme Szene wittert natürlich Morgenluft, wenn zum Beispiel ein Präsident einen Sheriff begnadigt, der nach dem Urteil eines Bundesrichters gegen Grundrechte verstoßen hat und sich weigert, diesen Urteilen zu folgen. Das war dieser Fall von Sheriff Arpaio in Arizona. Gleiches gilt, du hast das eben angesprochen, natürlich auch für diese unsägliche Gleichsetzung von Neonazis und Gegendemonstranten in Charlottesville. Und die rechtsextremistische Szene ist seit Jahren schon gewachsen. Und der Experten des Southern Poverty Law Centers, das ist ein Zentrum, was sich mit Extremismus beschäftigt, die haben auch darauf hingewiesen, dass die Zahl rassistischer Hassgruppen und Milizen schon in der Amtszeit des schwarzen Präsidenten Obama stark angewachsen sei. Und ein schwarzer Präsident, das war für diese Rechtsextremisten eine Provokation. Und der Rechtspopulist Trump, der seinen Wahlkampf direkt mit einer Beschimpfung mexikanischer Immigranten eröffnet hat, der wurde natürlich für die Rechtsextremisten sowohl zur Identifikationsfigur als auch zur Projektionsfläche. Man muss aber, um das mal in die Perspektive zu stellen, einfach klar sagen, dass man das nicht mit dem gesamten konservativen Spektrum gleichsetzen kann. Die Proportionen muss man im Auge behalten. Mhm. Es gibt ca. 1000 Hassgruppen in den USA, so wird geschätzt, mit ca. 100.000 Mitgliedern. Hochgerechnet auf 314 Millionen Einwohner ist das immer noch eine verschwindend kleine Minderheit.
Und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, dass da im Weißen Haus jetzt jemand sitzt, der diesen Gruppen nicht hofiert und auch nicht zu ihnen gehört, aber der ihnen zumindest, naja, auch nicht klare Kante zeigt.
Das ist in der Tat ein Problem. Also es gibt eine fehlende Abgrenzung gegen diesen rechten Rand und das hat mit vielen Dingen etwas zu tun und da kommt diese Figur von der Political Correctness wieder ins Spiel, die angeblich alles Leben in den USA, alles politische Leben in den USA dominiert. Das stimmt natürlich so nicht. Da wird immer gesagt, wir dürfen doch bestimmte Sachen gar nicht benennen. Linke Gegendemonstranten und die Gewalt linker Gegendemonstranten darf man nicht benennen. Darüber darf man sich nicht beschweren. Aber über Rechtsextremismus wird ausführlich in den Medien berichtet. Das ist die Figur, die dabei immer zum Tragen kommt. Und das führt natürlich dazu, dass man auch nicht mehr richtig gewichtet und richtig sieht, was da eigentlich passiert. Denn wenn man die Bilder in Charlottesville gesehen hat, dann muss man einfach konstatieren, da waren Neonazis unterwegs. Und die Gegendemonstranten, die da mit wassergefüllten Luftballons geworfen haben und sich ab und zu auch Prügeleien mit diesen Neonazis geliefert haben, die waren weitaus weniger militant und hergerichtet. Diese Neonazis sind angetreten mit Schilden, mit Knüppeln, mit Gewehren teilweise. Also das war schon eine Veranstaltung, die Gewalt geatmet hat und zwar aufgrund dieser Demonstration der Neonazis. Und man sollte einfach diesen Unterschied machen und da sich auch klar abgrenzen. Und das tut Trump genau nicht. Das ist ein echtes Problem. Das gibt diesen Gruppen natürlich auch Auftrieb.
Charlottesville war heute ja auch der Ausgangspunkt unserer Sendung. Jetzt haben wir auch nochmal besprochen, wie duckmäuserig sich der US Präsident dann in der Sache verhalten hat. Aber wenn wir jetzt nochmal an den Rest der Amerikaner denken, Markus, hast du vielleicht unterm Strich das Gefühl, dass Charlottesville vielleicht auch irgendwie was zum Guten verändert hat? Gibt es vielleicht dadurch so ein Erwachen im Staat?
Also die Debatte über die erstarrte Erinnerungskultur, gerade in den Südstaaten, aber auch anderswo, die war, wie ich finde, lange überfällig. Es ging ja in Charlottesville um die Demontage einer Statue eines Südstaaten-Generals. Diese Statuendemontage mutet manchmal dann etwas bilderstürmerisch an. Also das wird jetzt an allen möglichen Orten praktiziert. Aber man muss sich vor Augen halten, wann diese Statuen und Mahnmale aufgestellt wurden. Nämlich nach dem Bürgerkrieg, Ende des 19. Jahrhunderts, nach dem Abzug der Nordstaaten, die die Südstaaten lange besetzt hatten. In der Phase genau, als die Segregation, also die Rassentrennung in den Südstaaten eingerichtet wurde. Und diese Form der Erinnerungskultur war auch immer eine Machtgeste gegenüber den Schwarzen in den Südstaaten. Und insofern ist es gut, dass da etwas aufbricht und in Bewegung kommt. Das ist übrigens schon seit längerem in Bewegung und ist vielleicht durch Charlottesville noch mal stärker in Bewegung geraten.
Markus Pindor, unser US-Korrespondent hier in Eine Stunde History. Ich danke dir, Markus.
Gerne.
Man darf zweifelsohne mit Hakenkreuz oder auch mit brennendem Kreuz durch die Gegend rennen, denn die USA nehmen es wirklich ganz genau mit der freien Meinungsäußerung ohne Einschränkung als Grundrecht eines jeden Amerikaners. Das hat uns heute schon zum Anfang unserer Eine Stunde History beschäftigt, Matthias. Das heißt, man will es eben so, dass solche Meinungen auch öffentlich sichtbar sind.
Ja, irgendwie ist das wohl so, wobei sicher die Mehrheit der Amerikaner keinen Rassenhass und keine Gewalttätigkeiten auf den Straßen ihrer Städte will. Die meisten Amerikaner sind auch nicht mit den skurrilen Äußerungen ihres Präsidenten per Twitter einverstanden. Und die Mehrheit der Amerikaner ist natürlich nicht rechtsextrem eingestellt. Aber, und das ist ja immer wichtig, das Aber, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, das ist immerhin die älteste noch in Kraft befindliche Verfassung der Welt, sieht in Bezug auf Meinungsfreiheit keinerlei Beschränkungen vor. Auch wenn das für uns total irritierend ist und wir uns an den Kopf fassen, sagen sicher viele Amerikaner, dass das, was derzeit an Meinungskampf auf den Straßen von Charlottesville und anderswo passiert, echte Demokratie ist. Nach dem Motto, möge das stärkere Argument sich durchsetzen.
Was einem oder mir vor allem da irgendwie ein ungutes Gefühl aber immer wieder in die Magengegend treibt, ist, dass ja nicht nur die freie Meinungsäußerung so ein hohes Gut ist, sondern auch der freie Waffenbesitz.
Und das ist in meinen Augen jedenfalls genau das Problem, denn auch hier steht die Verfassung hinter den Waffenbesitzern. Wir haben ja im letzten Jahr eine Sendung über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung gemacht und dabei festgestellt, dass darin das Recht der Amerikaner festgehalten ist, sich einer schlechten Regierung entledigen zu können. Und daraus ergab sich damals das Recht, Waffen zu tragen. Denn wie sollte man 1776, als die Unabhängigkeitserklärung geschrieben wurde, anders eine Regierung zum Teufel jagen als mit einer durchgeladenen Waffe? Offenbar tun sich die Amerikaner jetzt sehr schwer damit, dieses Recht einzuschränken. Bisher jedenfalls sind alle Versuche gescheitert.
Und es gibt sogar Amerikaner, die Waffen in die Hand nehmen und versuchen, ihre eigene Vorstellung von Recht und Gesetz durchzusetzen. Wenn wir nur mal jetzt zum Beispiel an den Fall von Orlando letztes Jahr denken, als ein Mann in eine Diskothek einbrach und dort viele Leute niedergeschossen hat.
Genau, und ich finde es total verstörend, weil das Zusammenspiel des einen Rechts, nämlich auf Waffenbesitz, und des anderen Rechts, nämlich auf freie Meinungsäußerung, in dieser Mixtur sehr explosiv werden könnte. Also ich finde, die USA nehmen derzeit keine gute Entwicklung.
Schauen wir uns deshalb doch nächste Woche in der 1 Stunde History mal einen anderen Moment der Geschichte an, als die USA auch eine andere Rolle spielten als heute. Danke dir erstmal für heute, Matthias. Nämlich vor 75 Jahren, da erklären sich die Vereinten Nationen als solche und die USA spielen keine unerhebliche Rolle. Man könnte sogar sagen, sie sind Vorreiter dieser Idee. Und das besprechen wir dann nächsten Sonntag in der 1 Stunde History. Bis dahin, euch eine gute Woche. Markus Dichmann ist mein Name. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.